In meiner Gemeinde in Kreuzlingen haben wir uns im Leitungskreis für die Hauskreisarbeit am Anfang des Jahres entschieden, dass wir bei der Beschäftigung mit Bibeltexten mehr darauf achten wollen, dass wir nicht nur lernen zu verstehen, was da drin steht, sondern dass wir mehr darauf achten wollen, dass wir die Kenntnisse, die wir erhalten, auch im Alltag umsetzen oder es lernen, sie umzusetzen. Wir haben da alle noch ein sehr großes Entwicklungspotenzial. Die Motivation und die Bereitschaft, das zu tun, setzt allerdings voraus, dass wir in unserem Herzen davon überzeugt sind, dass das notwendig ist und dass das auch für uns selbst gut ist, wenn wir das tun. Und seit wir daran arbeiten und ich gezielt darauf achte, diese Zielsetzung in den Vorbereitungsmaterialien einzuarbeiten, bin ich erstaunt, wie deutlich das Reden Jesu im Neuen Testament genau dazu ist. Wie sehr Jesus es immer wieder darauf angelegt hat, dass seine Jünger in das Leben mit hineinnehmen, was er ihnen gibt. Und mein Gebet während der Vorbereitung für diese Predigt ist oder war, dass das, womit wir heute uns beschäftigen, auch in unseren Gedanken, in unserem Leben Umdenken auslöst. Und es geht konkret darum, dass wir oft den Eindruck haben, dass unser Leben einfacher ist, wenn alles in geregelten Bahnen verläuft und man sich nicht ständig Gedanken machen muss, was zu tun und was zu lassen ist. Aber manchmal ändern sich die Umstände. Und wenn wir das nicht bemerken, weil sie nicht schlagartig erfolgen, sondern so eine langsame Entwicklung stattfindet, dann bleiben wir oft auf unseren eingefahrenen Gleisen. Und dabei kann unser Tun, das, was wir übernommen haben, seinen Sinn verlieren. Oder was noch schlimmer ist, es kann sein, dass wir dann sogar am Willen Gottes vorbeileben. Zur Zeit Jesu war das Leben der frommen Juden durch ein umfassendes Regelwerk festgelegt, das die Pharisäer und Schriftgelehrten im Laufe von Generationen zusammengetragen haben und dessen Einhaltung zwingend vorgeschrieben war. Verstöße dagegen sind als Sünde deklariert worden. Nicht von Gott, aber von den Gesetzeslehrern, von den Theologen. Diese Anordnungen, die sie aber beachteten, beschränken sich im Wesentlichen eigentlich auf Äußerlichkeiten. Dabei ist die Beziehung zwischen den Menschen und Gott fast völlig verloren gegangen. Nach ihrer Vorstellung thronte Gott im Himmel und sie mühten sich hier unten ab, ohne Kontakt zu ihm, mit eingezogenem Kopf, hauptsächlich darum bemüht, ihm keinen Anlass zum Strafen zu bieten. Diese Irrlehre musste Jesus ausräumen, der musste er entgegenwirken und die Juden, vor allen Dingen aber auch seine Jünger, wieder zu dem zurückbringen, worauf es Gott wirklich ankam, nämlich, dass Gott, wie es im 1. Samuel 16, Vers 7 heißt, in Wahrheit das Herz ansah. Ein klares Bewusstsein von Gottes Willen in unserem Alltag und die Gewissheit, dass es Gott immer gut mit uns meint, sind auch für Christen viel wichtiger als jegliche religiösen Regeln. Dazu betrachten wir heute den Text aus Markus 7, Vers 1 bis 23. Das ist ein langer Text, aber wir kommen da schon einigermaßen durch. Und es versammeln sich zu ihm die Pharisäer und einige Schriftgelehrten, die von Jerusalem gekommen waren. Und als sie einige seiner Jünger mit unreinen, das ist mit ungewaschenen Händen, Brot essen sahen, denn die Pharisäer und alle Juden essen nicht, wenn sie sich nicht sorgfältig die Hände gewaschen haben, indem sie die Überlieferung der Ältesten festhalten. Und vom Markt kommend essen sie nicht, wenn sie sich nicht gewaschen haben. Und vieles andere gibt es, was sie zu halten übernommen haben. Waschung der Becher und der Krüge und Kupfergefäße. Da fragten ihn die Pharisäer und die Schriftgelehrten, warum leben deine Jünger nicht nach der Überlieferung der Ältesten, sondern essen das Brot mit unreinen Händen? Er aber sprach zu ihnen, Treffend hat Jesaja über euch Heuchler geweissagt, wie geschrieben steht: Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, indem sie als leeren Menschengebote lehren. Ihr gebt das Gebot Gottes preis und haltet die Überlieferung der Menschen fest. Und er sprach zu ihnen: Trefflich hebt ihr das Gebot Gottes auf, damit ihr eure Überlieferungen haltet. Denn Mose hat gesagt: Ehre deinen Vater und deine Mutter, und wer Vater und der Mutter flucht, soll des Todes sterben. Ihr aber sagt: Wenn ein Mensch zum Vater oder zur Mutter spricht, Korban, das ist Opfergabe, sei es, was dir von mir zugute gekommen wäre, lasst ihr ihn nichts mehr für den Vater oder Mutter tun, indem ihr das Wort Gottes ungültig macht durch eure Überlieferungen, die ihr überliefert habt. Und Ähnliches dergleichen tut ihr viel. Und als er die Volksmenge wieder herbeigerufen hatte, sprach er zu ihnen: Hört mich alle und versteht. Da ist nichts, was von außerhalb des Menschen in ihn hineingeht, was ihn verunreinigen kann, sondern was aus dem Menschen herausgeht. Das ist es, was den Menschen verunreinigt. Und als er von der Volksmenge weg in ein Haus eintrat, befragten ihn seine Jünger über das Gleichnis. Und er spricht zu ihnen: Seid ihr auch so unverständig? Begreift ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineingeht, ihn nicht verunreinigen kann? Denn es geht nicht in sein Herz hinein, sondern in seinen Bauch. Aber es geht heraus in den Abort. Damit erklärte er alle Speisen für rein. Er sagte aber: Was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. Unzucht, Dieberei, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Neid, Lästerung, Hochmut, Torheit. Alle diese bösen Dinge kommen von innen heraus und verunreinigen den Menschen. Dieser Text lässt sich in drei Abschnitte aufteilen. Im ersten berichtet Markus von einer Begegnung Jesu mit den Schriftgelehrten und Pharisäern, die ihm vorwerfen, dass er seine Jünger nicht ordnungsgemäß ausbildet. Im zweiten Abschnitt hält Jesus dagegen und deckt diesen Männern auf, dass sie mit ihrer Einstellung in Wirklichkeit am Willen Gottes vorbeigehen. Ja, nicht nur das, sondern sie hebeln förmlich den Willen Gottes aus. Und im dritten Abschnitt wendet sich Jesus an die Volksmenge und klärt sie auf, was in Wahrheit der Wille Gottes zum Thema Verunreinigung durch oder beim Essen ist. Nun ist heutzutage unser Problem nicht mehr, was erlaubt ist zu essen und was nicht. Aber ein Blick darauf zu bekommen, was bei Gott von Bedeutung ist und was nicht, das kann uns sehr wohl helfen. Betrachten wir den ersten Abschnitt, Vers 1 bis 5. Ich lese ihn nochmal. Und es versammeln sich zu ihm die Pharisäer und einige der Schriftgelehrten, die von Jerusalem gekommen waren. Und als sie einige seiner Jünger mit unrein, das ist mit ungewaschenen Händen, Brot essen sahen, denn die Pharisäer und alle Juden essen nicht, wenn sie nicht sich vorher sorgfältig die Hände gewaschen haben, indem sie die Überlieferung der Ältesten festhalten. Und vom Markt kommt, essen sie nicht, wenn sie sich nicht gewaschen haben. Und vieles andere gibt es, was sie zu halten übernommen haben. Waschung der Becher und Krüge und Kupfergefäße. Fragen ihn die Pharisäer und die Schriftgelehrten: Warum leben deine Jünger nicht nach den Überlieferungen der Ältesten, sondern essen Brot mit unreinen Händen? Die Pharisäer und Schriftgelehrten, die sich als Hüter der Reinheit des jüdischen Glaubens verstanden, hatten von Anfang an Probleme mit Jesus, mit seiner unorthodoxen Lehre und Lebensführung. Bereits bei der ersten Begegnung, als ein Mann mit einem gelähmten Arm am Sabbat geheilt wurde, haben sie schon zusammengetan und überlegten, wie sie ihn umbringen können. Kann man Markus 3, Vers 6 nachlesen. Und nun waren sie gekommen, um belastendes Material gegen ihn zu sammeln, damit sie gegen ihn vorgehen können. Die Kritik am Verhalten der Jünger, die gegessen haben, ohne sich vorher die Hände zu waschen, hatte keine hygienischen Gründe, sondern war in der Missachtung von kultischen Reinheitsvorschriften begründet, in denen jahrhundertealte Traditionen und Gesetzesauslegen zusammengefasst wurden. Die Überlieferung der Ältesten, wie sie es in Vers 5 nennen. Die hatten bei ihnen so einen hohen Stellenwert, dass sie quasi schon auf Augenhöhe mit dem Gesetz der Tora standen. Auch wenn die Pharisäer ein gottgefälliges oder gerechtes Leben führen wollten, gingen sie mit ihrem Ansatz in die Irre, durch hunderte von Einzelvorschriften alle Eventualitäten des Lebens regeln zu wollen, um so Gottes Gebote im Alltag makellos umsetzen zu können. Hinter ihrem Waschzwang zum Beispiel stand die Vorstellung, dass man unwissend mit etwas in Kontakt geraten sein könnte, was vorher von Heiden berührt worden ist. Und Heiden waren aus ihrer Sicht unrein und deshalb alles, was sie berührt haben, war unrein. Und wenn sie das mit den Händen angefasst haben, waren ihre Hände unrein. Wenn sie dann essen würden, hätten sie sich verunreinigt. Das war die Sicht der Pharisäer und Schriftgelehrten. Aber Jesus sah das offensichtlich anders. Denn er hatte keine Probleme mit, dass seine Jünger einfach so Brot gegessen haben. Auf die Vorhaltung der Pharisäer und Schriftgelehrten, die sie Jesus machten, erwarten sie natürlich nun eine Rechtfertigung. Aber Jesus sah keinen Grund, sich rechtfertigen zu müssen, sondern er deckt auf, man könnte sagen, er entlarvt die Denk- und Verhaltensweisen der Gesetzeslehrer und belegt, dass sie mit ihren Überlieferungen sich von Gott und seinem Willen losgelöst hatten. Und das lesen wir in dem zweiten Abschnitt, Vers 6 bis 13. Er aber sprach zu ihnen: Treffend hat Jesaja über euch Heuchler geweissagt, wie geschrieben steht: Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, indem sie als leeren Menschengebote lehren. Ihr gebt das Gebot Gottes preis und haltet die Überlieferung der Menschen fest. Und er sprach zu ihnen: Trefflich hebt ihr das Gebot Gottes auf, damit ihr eure Überlieferung haltet. Denn Mose hat gesagt: Ehret deinen Vater und deine Mutter, und wer Vater oder Mutter flucht, soll des Todes sterben. Ihr aber sagt: Wenn ein Mensch zum Vater oder zur Mutter spricht, Korban, das ist Opfergabe, sei das, was dir von mir zugute gekommen wäre, dann lasst ihr ihn nichts mehr für Vater und Mutter tun. Indem ihr das Wort Gottes ungültig macht durch eure Überlieferung, die ihr überliefert habt, und Ähnliches tut ihr mehr oder tut ihr viel. Dem Vorwurf der Pharisäer und Schriftgelehrten hält Jesus eine dreifache Antwort entgegen, die mir wichtig geworden ist. Als erstes sagt Jesus, dass sie Heuchler seien. Das griechische Wort dafür, das ist übrigens im Englischen das gleiche, ist Hypokritei. Die eigentliche Bedeutung dieses Wortes ist Schauspieler. Also eine Person, die in eine Rolle schlüpft und den Zuschauern etwas vorspielt, was sie gar nicht ist. Was außen zu sehen ist, ist etwas ganz anderes, was in ihr steckt. Und dieses Auseinanderklaffen von Sein und Schein ist aber für Gott sehr wohl offenbar. Und das ist wichtig, dass wir das erkennen, dieses Scheinen und das Sein, weil das ein Schlüssel zum Verständnis unserer Beziehung zu Gott ist. Darauf werde ich gleich noch zurückkommen. Der zweite Punkt ist, dass Jesus ihnen vorhält, dass Gott schon 700 Jahre früher durch Jesaja geklagt hat, dass sie Lippenbekenntnisse über ihre Beziehung zu Gott abgeben. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. In Wahrheit verfälschen sie den Willen Gottes, indem sie nicht seine, sondern Menschengebote lehren. Sie verbogen den Willen Gottes oder die Gebote so, dass sie für ihre Wünsche oder Vorstellungen passend gemacht wurden. Das heißt, dass Gott nicht der Herr ist, sondern nur ein hoffentlich nützliches Aushängeschild. Sie glaubten, mit Ritualen und Traditionen alles getan zu haben, womit Gott zufrieden ist. Ihn zu fragen, was er will, das kam ihnen überhaupt nicht in den Sinn. Sie begnügten sich damit, dass sie die Tora hatten, und daraus leiteten sie alles ab, was sie meinten, was recht und gut ist. Und zu Zeiten Jesu war das noch immer so. Sie hatten nichts dazugelernt. Ihre Beziehung zu Gott war nur äußerlich. Fromme Sprüche und nichts dahinter. Ihr Kernproblem war, und so sagt das Gott selbst, dass ihr Herz weit entfernt von ihm war. Und im dritten Punkt greift er die Folgen einer solchen rein äußerlichen Gottesbeziehung auf. Sie führt zu für sie vorteilhaften Menschengeboten, wie Jesus sie im Vers 7 nennt. Ein besonders abscheuliches Beispiel war, dass sie erlaubten, die gottgewollte Fürsorge für die Eltern auszuhebeln, um eine, wie man heute sagt, Win-Win-Situation zu schaffen. Für den Tempel und für sie selbst. Der Teil ihres Einkommens, den sie eigentlich den Eltern hätten geben sollen, eine Rentenversicherung oder sowas gab es damals nicht, sondern das Gebot Gottes war, die Kinder sorgen für die Eltern, wenn die nicht mehr arbeiten können. Dieser Teil ihres Einkommens, das sie eigentlich hätten den Eltern geben sollen, das konnten sie als Spende in den Tempel tragen. Und da das war zum Vorteil für den Tempel, denn die Einnahmen nahmen zu. Und da die Übergabe von Opfergaben damals eben in aller Öffentlichkeit geschah, war das für ihr Ansehen und für ihr Ruhm gut. Und gekostet hat sie es gar nichts, weil sie hätten das ihren Eltern eigentlich geben sollen. Was für eine Perversion. Und das war offensichtlich kein Einzelfall, was diese Regelungen erlaubten. Denn Jesus sagt in Vers 13, und Ähnliches dergleichen tut ihr viel. Mit dieser dreifachen Antworten, erstens, ihr spielt den anderen etwas vor, was in Wahrheit gar nicht ihr selbst seid, es ist nur ein äußerliches Getue. Zweitens, ihr macht aus Gottes Sicht nur fromme Sprüche und steckt nichts dahinter, weil euer Herz weit von Gott entfernt ist. Und drittens, ihr habt keinerlei Probleme, mit euren Regeln Gebote zu verbiegen. Wenn es euch Vorteile bringt, dann macht ihr es egal, was Gott will. Damit entlarvt Jesus den scheinbar frommen Lebensstil der Pharisäer als ein Lügengespinst, dem man sich entziehen muss, wenn man den Willen Gottes in seinem Leben ernst nimmt. Und darin steckt eigentlich auch für uns die Herausforderung heute, wenn wir unsere Jüngerschaft ernst nehmen. Auch darüber werden wir gleich noch sprechen. Nachdem Jesus den Pharisäern und Schriftgelehrten deutlich gemacht hat, wie buchstäblich gottlos ihr Denken und Handeln eigentlich war, kommt er wieder auf das ursprüngliche Problem zurück, ob und wie man sich durch Essen vor Gott verunreinigen kann und was Gott dazu zu sagen hat. Aber damit redet er nicht mit den Gesetzeslehrern, das hätte vermutlich nur eine weitere unfruchtbare theologische Auseinandersetzung ausgelöst, sondern er wendet sich an das Volk, an die Menge. Und in den Versen 14 bis 16 gibt er dazu eine klare, eindeutige Stellungnahme ab. Hört mich alle und versteht. Da ist nichts, was von außerhalb des Menschen in ihn hineingeht, was ihn verunreinigen kann, sondern was aus dem Menschen herausgeht, das ist es, was den Menschen verunreinigt. Die ganzen umständlichen und nur zeitraubenden Vorschriften aus den Überlieferungen der Ältesten sind nicht von Gott und deshalb Unfug. Äußerliche Reinheit oder Unreinheit der Speisen oder Hände sind bei Gott ohne Bedeutung. Sie zu waschen verändert überhaupt nichts an dem Stand, an der Beziehung eines Menschen vor Gott. Also auch nichts an dem Verbundensein mit Gott. Ein Mensch kann vor Gott nicht durch das, was er oder wie er es ist, unrein werden. Einzig das, was er tut oder sagt, was aus seinem Herzen kommt, das macht einen Menschen vor Gott unrein oder schuldig, wenn er dabei die Ordnung Gottes missachtet. Wie schon in anderen Bildreden fragen auch hier die Jünger noch einmal im kleinen Kreis nach einer Erklärung dessen, was er in diesem Gleichnis gesagt hat. Und darauf antwortet Jesus in Vers 18 bis 23, seid auch ihr so unverständlich? Begreift ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineingeht, ihn nicht verunreinigen kann? Denn es geht nicht in sein Herz hinein, sondern in den Bauch. Und es geht wieder heraus in den Abort. Damit erklärte er alle Speisen für rein. Er sagte aber, was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. Unzucht, Dieberei, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Neid, Lästerung, Hochmut, Torheit. Alle diese bösen Dinge kommen von innen heraus und sie verunreinigen den Menschen. Jesus weist verweist darauf, dass alles, was der Mensch als Speise aufnimmt, nur durch den Verdauungstrakt wandert und ausgeschieden wird. Ein rein physiologischer Vorgang, würden wir heute sagen. Wenn Jesus in Vers 19 sagt, es geht nicht in das Herz hinein, ist dies der Schlüssel zum Verständnis von Reinheit und Unreinheit bei Gott. In der Bibel ist das Herz nicht der Muskel, der den Blutkreislauf bewirkt, sondern der Sitz des Gewissens und des Willens. Im Herzen bewertet der Mensch, was gut und schlecht ist, und im Herzen fällt er die Entscheidung, was er sagt und tut. Deshalb macht Jesus hier klar, dass nichts von dem, was wir schlucken, sei es gereinigt oder nicht, das Herz verunreinigen kann. Aber das, was in unserem Gewissen passiert, welche Entscheidungen wir fällen, das ist es, was bei Gott zählt. Wie schon 1000 Jahre vorher er zu Samuel gesagt hat, der Herr sieht auf das Herz, das galt zu Zeiten Jesu und das gilt heute immer noch. Schuldig werden wir allein durch unser Reden und Handeln. Beide kommen aus unseren Überlegungen, Entscheidungen und dem Willen, also aus unserem Herzen. Das, was in uns abläuft, bestimmt, was nach außen sichtbar und hörbar wird. Und deshalb sagt Jesus in Vers 21, was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Und dann lässt er noch ein ganzes Spektrum von Sünden folgen, die das menschliche Miteinander immer wieder mit Not und Leid überziehen und auch unsere Beziehung zu Gott zerstören. Jesu Aussage darüber, wie unproblematisch das Essen ist, hat zur Folge, und für die Juden war das ziemlich weitreichend, dass es auch keine Speisen gibt, durch die wir vor Gott unrein oder schuldig werden würden. Somit ist vor Gott alle Speise rein, egal wie sie zubereitet wurde. Wir können es uns immer schmecken lassen. Insgesamt wirft das bisher Betrachtete eine für uns wichtige und in vielen Bereichen vielleicht sogar entscheidende Frage auf. Weiß ich, was Gott will? Jesus wusste ganz genau, was Gott will. Weiß ich es? Weißt du es auch? Bisher haben wir im Wesentlichen, vielleicht mit Kopfschütteln, betrachtet, was für eine seltsame Einstellung die Pharisäer und Schriftgelehrten zu Gott gehabt haben. Allerdings sollten wir dabei nicht stehen bleiben, sonst geben wir unter Umständen den Generationen nach uns auch allen Grund, den Kopf über uns zu schütteln. Denn auch mit anderen Begründungen. Ich kann mich noch erinnern, als ich in den 70er Jahren auf dem Weg in meine Bekehrung war, gab es in unserer damaligen Gemeinde eine ganze Menge Geschwister, die aus Russland gekommen waren. Und für die war ein Fernseher zu haben Sünde, weil ein Fernseher Teufelszeug ist. Schütteln wir heute den Kopf drüber. In den letzten Monaten bin ich immer wieder auf Bibelstellen gestoßen worden, in denen mein oder unser heutiger Lebensstil als Jünger Jesu in Frage gestellt wurde. Ich habe den Eindruck, dass der Herr will, dass ich mich frage, ob ich das Ziel, seinen Willen zu tun, auf die Art und Weise, wie ich derzeit mein Leben gestalte, tatsächlich erreiche oder erreichen kann. Obwohl ich ja den Willen in mir habe, das zu tun, dem wirklich zu folgen. Der Text, den wir gerade besprochen haben, legt für mich nahe, dass wir immer wieder sorgfältig zu prüfen haben, oder ich zu prüfen habe, wie viel in meiner Lebensweise ich von anderen vielleicht ungeprüft übernommen habe oder was in meinem Lebensstil durch Gewohnheit Routine geworden ist, bei der ich vielleicht ein gutes Gefühl habe, die aber in Wahrheit nichts anderes ist als der Ersatz für eine persönliche, wirkungsvolle Beziehung zu meinem Herrn. Zusammenfassend können wir aus dem Reden Jesu festhalten, dass er hier klar macht und als verbindlichen Maßstab festlegt, dass wir in unserem Leben, in unserem Lebensstil immer wieder die Art und Weise überprüfen sollen, wie du und ich unser Glaubensleben gestalten, unsere Gewohnheiten, ob sie unsere Beziehung zu Gott oder zu Jesus fördern oder behindern. Und dabei muss klar sein, dass wir alles, was nicht förderlich ist, nicht nur ablegen können, sondern ablegen sollen, egal wie fromm es verbrämt ist. Dazu möchte ich die drei Vorwürfe, die Jesus den Schriftgelehrten und Pharisäern macht, noch einmal aufgreifen. Jesus hat sie als Heuchler bezeichnet, sie wissen lassen, dass ihr frommes Reden und Tun nur äußerlicher Schein ist und nicht dem Willen Gottes entspricht. Dass sie Gottes Gebote großzügig verbiegen, wie sie sich gerade Vorteile davon versprechen oder wie es für sie nützlich ist, egal welche Folgen es für sie hat. Betrachten wir diese drei Punkte noch einmal genauer. Das erste, sei kein Heuchler. Natürlich will niemand ein Heuchler sein. Aber wie sieht es aus, wenn wir uns noch einmal bewusst machen, dass wir aufgrund des griechischen Wortes auch sagen können, sei kein Schauspieler? Für mich stellt sich daraus die Frage, was mache ich für die Menschen, die mich sehen oder beobachten, von meinem Glauben, von meiner Beziehung zu Gott sichtbar? Ihr könnt mir glauben, wir werden beobachtet. Die Antwort auf diese Frage will ich aber in einer Predigt weder für mich noch für andere beantworten. Aber es ist wichtig, für jeden von uns wichtig, dass wir sie in unserer persönlichen Zeit mit dem Herrn aufgreifen und uns von ihm zeigen lassen, wie er uns sieht. Er kann uns auf seine unnachahmlich liebevolle Weise klarmachen, wo wir anderen Frömmigkeit nur vorspielen, die gar nicht da ist. Oder andersrum, wo unser Verhalten viel weniger gottgemäß ist, als wir das in unserer Einbildung uns ausgemalt haben. Und wenn er es uns zeigt, dann sind wir auch viel schneller bereit, daran zu arbeiten, uns zu verändern, als wenn Menschen uns das unter die Nase reiben. Der zweite Punkt ist, gib keine Lippenbekenntnisse ab. Auch hier muss sich jeder selbst fragen, wie das bei ihm aussieht. Zum einen geht es um unsere Beziehung zu Jesus, dem Herrn. Sage ich nur, dass er mein Herr ist? Oder ist es auch unter dem Gesichtspunkt, wenn er der Herr ist, dass ich sein Diener bin und er über mich verfügen kann, wann und wo immer er das will? Sage ich, Jesus ist mein Herr, aber wenn es dann im Alltag auf den Prüfstand kommt, ergänze ich, aber was meine Zeiteinteilung und mein Portemonnaie betrifft, da bleibe ich schon selber mein eigener Herr. Zum anderen gibt es dann auch noch in dem Gebiet den Bereich der Gemeinschaft, der Beziehung zueinander. Können sich die Menschen um mich herum, meine Nächsten oder meine Geschwister, auf mich verlassen, wenn ich ihnen etwas zusage, wenn ich etwas verspreche? Ich bete für dich. Wenn du mich brauchst, bin ich für dich da. Gott hat uns durch Jesaja, wie in Vers 6 zu lesen ist, darauf aufmerksam gemacht, dass es davon abhängt, wie nah wir mit unserem Herzen bei Gott sind. Ob das, was wir sagen und versprechen, ein wahres Bekenntnis ist oder nur ein Lippenbekenntnis. Je enger wir in unserem Herzen mit dem Herrn verbunden sind, umso weniger erfolgreich wird Satan in Versuchungen uns dazu verführen können, dass wir den anderen etwas vormachen. Echt und vertrauenswürdig zu sein, das können wir nicht machen. Wenn wir es sind, dann sind wir es oder wir sind es nicht. Und wir sind vertrauenswürdig, wenn Jesus der Herr in unserem Herzen sein darf. Bleibt noch als Letztes. Halte dich an den Willen Gottes. Ich denke, mit dem Blick auf das Beispiel, das Jesus in dem Text erwähnt hat, dann muss ein Mensch schon ganz schön abgebrüht sein, wenn er seine Eltern in Bedürftigkeit stürzt, nur um sein Ansehen auf eine abgefeimte Weise zu vergrößern. Selbst wenn das durch Winkelzüge der Pharisäer und Schriftgelehrten sanktioniert worden ist. Ich denke, so eine Boshaftigkeit ist unser Problem nicht. Die Frage, die sich mir an diesem Beispiel trotzdem gestellt hat, ist, ob ich es nicht auch an der einen oder anderen Stelle durchgehen lasse, dass ich etwas tue, was für mich vorteilhaft ist, obwohl der Wille Gottes ein anderer ist. einfach weil die anderen das auch tun. Woran man dabei denken kann, ist zum Beispiel die Art und Weise, wie wir über andere denken und reden. In Vers 22 wird als böse Gedanken unter anderem Neid aufgeführt. Dort, wo wir uns mit anderen vergleichen und ihnen etwas nicht gönnen, was sie mehr haben oder wo sie besser sind als wir, passiert es schon, dass wir in unseren Gedanken gegen den Willen Gottes stehen. Und oftmals ist die Folge, dass wir dann gegenüber anderen schlecht über solche Menschen reden. Das ist Sünde. Manchmal erliegen wir der Versuchung, ein bisschen zu übertreiben bei dem, was wir geleistet oder erreicht haben, weil wir dann nicht so schlecht dastehen oder mehr Eindruck auf die Leute machen, mit denen man spricht. Aber eigentlich lügen wir dabei. Wir verschleiern das dann mit der Behauptung, ich habe nicht ganz die Wahrheit gesagt. Aber Gott kann mir nichts vormachen. Die Amerikaner sprechen dann von einer little white lie, einer kleinen weißen Lüge. Eine Lüge, die uns oder anderen Peinlichkeiten oder Unannehmlichkeiten ersparen. Ein Evangelist hat einmal gesagt, es gibt keine Lügen in der Farbe der Unschuld. Lüge ist in jeder Farbe Sünde. Und jede Sünde trennt uns von Gott. Egal, ob kleine Lüge oder Verachtung der Eltern aufgrund von Ruhmsucht. In allen drei Punkten, die in unserem Text angesprochen worden sind und die uns auffordern, sei kein Heuchler, es gib keine Lippenbekenntnisse ab und halte dich an den Willen Gottes, müssen wir uns bewusst machen, dass es nicht darum geht, den äußeren Schein eines frommen Christen zu wahren, ein angesehener Pharisäer zu sein, sondern dafür zu sorgen, dass unser Herz nicht weit entfernt ist von Gott, wie Gott schon zur Zeit von Jesaja von seinem Volk sich das gewünscht hat. Ich komme zum Schluss. Jesus macht uns hier sehr deutlich, dass unser Christsein nicht auf das ausgerichtet sein soll, wie wir vor anderen dastehen oder wie die anderen oder was die anderen von uns denken, sondern dass unser Herz eng mit ihm und dem himmlischen Vater verbunden ist. Entscheidend ist das, was in deinem und in meinem Herzen geschieht. Deshalb ist in allen drei Punkten, die wir betrachtet haben, wichtig, dass jeder von uns nur auf sich selber schaut und nicht auf die anderen und sich nicht mit anderen vergleicht oder mit den Fingern auf die anderen zeigt, weil jeder nur für sich alleine, für seine Beziehung zu Gott verantwortlich ist und das nur von meiner Beziehung zu Gott abhängt, wie ich vor Gott dastehe. Und nur ich kann mich verändern und niemand anders. Ich entscheide, wie wahrhaftig Jesus mein Herr ist und welche Autorität er in meinem Leben hat. Keiner von uns sollte sich da bereits am Ziel wähnen, sondern immer wieder der Einladung folgen, vor dem Herrn und mit dem Herrn Bestandsaufnahmen zu machen und dann umzudenken und wieder neu und entschiedener Nachfolger nach dem Herzen Gottes zu werden. Dazu lädt er uns auch heute wieder ein. Amen. Wir wollen jetzt miteinander das Abendmahl feiern. Und zur Einleitung des Abendmahls möchte ich heute vier Verse aus Lukas 24 lesen. In diesem Kapitel wird auch die Geschichte von den zwei Jüngern beschrieben, die am Ostertage in ihr Heimatdorf nach Emmaus zurückgewandert sind.
Deine Liebe
sie waren völlig desillusioniert von der Kreuzigung ihres Meisters Jesu und sie wussten nicht, was sie von dem Ganzen halten sollen. Daraufhin stößt Jesus zu ihnen, sie erkennen ihn nicht. Und Jesus erzählt ihnen dann, was bereits in den Schriften über den Messias steht. Und als sie schließlich in Emmaus angekommen waren, tat Jesus so, als wollte er weitergehen. Und hier setzt der Text ein, die Verse, die ich euch lesen möchte. Und sie nötigten ihn und sagten, bleibe bei uns. Denn es ist gegen Abend und der Tag hat sich schon geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch lag, nahm er das Brot, segnete es, und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen. Ihre Augen aber wurden aufgetan und sie erkannten ihn. Und er wurde vor ihnen unsichtbar. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns auf dem Weg, als er zu uns redete und wir uns die Schriften öffnete? Die ganze Zeit auf dem Weg, als Jesus mit ihnen gesprochen hatte und nach ihren eigenen Aussagen ihr Herz gebrannt hat, haben sie ihn nicht erkannt. Als er aber dann für sie über das Brot, das Segensgebet gesprochen und es aufgeteilt und gegeben hat, erkannten sie ihn. Das ist eigentlich sehr erstaunlich, denn am Anfang eines Abendessens das Brot zu segnen, zu brechen und auszuteilen, das passiert bei jedem Abendessen. Das war nichts Besonderes, das hat Jesus nicht eingeführt, zumal diese zwei Jünger vermutlich nicht bei dem Abendmahl mit den Zwölfen dabei war. Trotzdem haben sie ihn in diesem Moment erkannt. Ich denke, das lag daran, dass sie vorher gehört und verstanden hatten, was Gottes Plan mit Jesus Christus war. Das war ein neues Fundament, auf dem sie jetzt standen. Und dann reichte eine kleine Zeichenhandlung, das Empfangen eines Stückes Brot, um ihn zu erkennen. Mein Gebet für unser Abendmahl heute ist, dass wir, die wir auch Jünger Jesu sind und auf dem Fundament des Wortes Gottes stehen, wenn wir gleich anschließend ein Stück Brot empfangen, ebenfalls erkennen, dass Jesus hier unter uns ist. Dass uns die Augen dafür aufgehen, dass er hier bei uns ist. Wie sehr er uns liebt. Wie sehr er interessiert ist daran, wie es dir und mir geht. Er ist die ganze Zeit hier, auch wenn für uns die ganze Zeit unsichtbar. Aber er ist hier und mein Gebet ist, dass die Augen des Herzens für ihn aufgehen, wenn wir das Abendmahl feiern. Ich lese noch aus 1. Korinther 11, Vers 23 bis 26. Denn ich habe es vom Herrn empfangen, sagt Paulus, was ich auch an euch weitergegeben habe. Dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Herr Jesus, wir wollen dir dafür danken, dass du das gemacht hast, dass du diesen Weg gegangen bist für uns, für jeden von uns. Wir wollen dir danken dafür, Herr, dass du deinen Leib hast brechen lassen, damit wir frei werden von unserer Schuld, dass die Sünde durch dich von uns genommen ist. Und wir danken dir, Herr, dass du in dem Kelch diesen neuen Bund mit uns geschlossen hast, dass wir diese Gewissheit mitnehmen können, dass nie wieder uns etwas von dir und dem Vater trennen wird, weil du gibst diesen Bund niemals preis, dass wir zu dir gehören, dass wir Kinder Gottes sind. Und Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass das heute noch genauso gilt wie damals, als du es eingesetzt hast. Auch wenn wir es nur in Erinnerung tun, so ist es doch Realität in unserem Leben. So möchte ich dich bitten, dass du uns das nochmal neu heute zuteilst, dass wir das von dir in unserem Herzen, in unserer Seele empfangen, wenn wir dieses Stück Brot und den Kelch bekommen, dass du bei uns, in uns, mit uns bist. Und dass wir in diese Woche hineingehen, Herr, in der Gewissheit, meine Sünden sind mir vergeben, werden mir vergeben und nichts kann mich davon trennen, ein Kind Gottes zu sein. Dafür danken wir dir, Herr. Amen. Ja, damit sind wir fast schon am Ende des Gottesdienstes. Das Privileg, das wir jetzt noch haben, ist, dass wir uns öffnen dürfen für den Segen unseres Herrn. Und dazu möchte ich euch bitten, dass ihr aufsteht. Danke, Herr Jesus, dass du hier bei uns bist, dass du mit uns gehst. Danke, Herr, dass du durch deinen Heiligen Geist unser Leben so richtig reich machst. Dass wir diesen großen Vorteil haben, dass wir jederzeit fragen können und erkennen dürfen, wann immer wir fragen, was dein Wille ist. Dass du uns diesen Beistand gegeben hast, der uns hilft, in unserem Herzen herauszufinden, was dein Wille ist und was damit gut ist und was nicht. Herr, und so bitten wir dich, dass du jetzt kommst und uns segnest, dass du uns reich machst aus deiner Fülle, dass du uns ausrüstest für die Woche, die vor uns liegt. Und dass wir den Weg gehen können in der Gewissheit, du bist dabei. Dass wir den Weg gehen können in der Gewissheit, wir sind berufen, deine Herrlichkeit offenbar werden zu lassen. Herr, und so segne uns, dass das geschieht, dass wir für dich Zeugnis sind in der Welt, in der wir leben. Der Gott des Friedens selbst aber heilige euch durch und durch. Und unversehrt möge euer Geist und Seele und Leib in untadeliger Weise bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus bewahrt werden. Der euch beruft, ist treu. Er wird es auch tun. Amen. Amen.